Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Gestern Abend kam die Nachricht, der Pianist Chick Corea ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie nur wenige verkörperte er die Idee des Jazz, die ungemeine Spielfreude, die Suche nach neuen Formen und Formationen, die Lust am Experimentieren. Über 100 Alben hat Chick Corea eingespielt mit verschiedensten Musikern in verschiedensten Besetzungen. Und wir lassen ihn jetzt erst einmal ganz allein ans Klavier mit einer seiner Improvisationen. Ballad for Anna Chick Corea mit einer seiner Solo-Improvisationen. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Musikjournalisten und Jazz-Experten Karl Lippegaus. Herr Lippegaus, das war jetzt Chick Corea pur, nur er und das Klavier. Und diese Platte war ja bei vielen Hörern so etwas wie ein Erweckungserlebnis, oder?
Absolut. Es gab damals kaum Soloaufnahmen von Jazzpianisten. Und Manfred Eicher hat Chick Corea damals im April 71 nach Oslo eingeladen, ins Arne Bendixen Studio, das inzwischen nicht mehr existiert. Da gab es einen alten, kleinen Steinway und an den hat er ihn gelockt. Er kannte ihn natürlich aus Miles Davis Band, mit der Chick Corea Ende der 60er Jahre so große Alben wie In the Silent Way und Bitches Brew aufgenommen hatte. Aber das hatte er an einem Fender Rhodes, einem E-Piano gespielt, zu das ihm Miles Davis überreden musste. Und es war für uns ein Riesenerlebnis, ihn ganz alleine in so einer melodischen Musik solo zu erleben.
Wie kann man denn sein Spiel charakterisieren? Was konnte er, was andere nicht konnten?
Ja, er war süditalienischer Abstammung und man spürt bei ihm sehr das Rhythmische, die Liebe zu ausschweifenden Melodien und das waren alles Dinge, die nach den Free-Jazz-Jahren wirklich etwas Neues waren. Also diese Suche nach Formen, die Sie erwähnt haben, diese Spontanität, die er hatte. Er war sehr beeinflusst von Bud Powell, dem großen Bebop-Pianisten, und konnte aus dem Ärmel ein Porträt über Bud Powell schütteln. Und das hat ihn eigentlich immer charakterisiert, dass er also auf die Bühne kommen und etwas improvisieren konnte, das wie komponiert klang. Und diese Piano-Improvisations, aus denen wir gerade was hörten, die waren völlig frei entstanden. Man glaubt es kaum, wenn man sie hört, weil das sind wie Songs, 3-4 Minuten lange Stücke, Miniaturen fast. Und man fragt sich, wie er das so aus dem Ärmel schütteln konnte.
Sie haben ihn einmal als Chamäleon bezeichnet. Er war ja auch unglaublich vielseitig. Er hat Klavier solo gespielt, wie wir gerade gehört haben, ganz schlicht, dann Rock-Jazz mit richtigen Power-Sound. Hat er seine Art zu spielen eigentlich je nach Stil angepasst oder was umgekehrt? Hat er die jeweilige Musik ja quasi chicorianisiert?
Ja, also er war vor allem Autodidakt. Er hat sich sehr, sehr viel selber beigebracht. Und dieser Parlando-Stil, den er hatte, dieses Erzählerische, das war wirklich seine Erfindung. Ich würde nicht sagen Chamäleon, ich würde mehr zu dem tendieren, wie er sich selbst beschrieben hat, nämlich als Phantom. Er konnte irgendwo auftauchen, eine Rolle spielen und dann wieder verschwinden. Und das hat er, ich will nicht sagen bis zum Exzess betrieben, aber er konnte wirklich mit jedem Musik machen. Das war eine ganz besondere Gabe. Es unterscheidet ihn so viel von seinem großen Kontrahenten Keith Jarrett wie Bach von Mozart. Ja? Während Jarrett zu Hause saß und sich am wohltemperierten Klavier abarbeitete, war Chick Corea in einer Überfülle von Musik zu Hause und es strömte ihm nur so aus den Fingern, was sich Keith Jarrett alles mühsam erarbeitete.
Und war denn auch alles gleich gut, in Anführungsstrichen?
Nein. Ich finde ja überhaupt, dass die Grammys oft den Leuten gegeben werden, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ja, er hat da, ich glaube, ich weiß nicht, 65 Grammy-Nominierungen bekommen und 38 hat er gewonnen. Wenn man sich das aber genauer anschaut, passierte das erst ab Ende der 70er Jahre und da waren die großen Alben, mit denen er wirklich Durchbrüche geschafft hat, wie die Piano Improvisations oder das Paris-Konzert mit Anthony Braxton schon passiert. Dieses ganz langlebige Duo, das er mit dem Vibraphonisten Gary Burton hatte, die haben sich ja nie getrennt, die haben immer weiter zusammen Konzerte gegeben über Jahrzehnte. Das war eine bahnbrechende Formation und da gab es überhaupt keinen Grammy für. Und das ist in der Filmbranche ja nicht anders, wenn Sie sich angucken, wer die Oscars kriegt oder wer die Nobelpreise bekommt. Das sind nicht unbedingt immer die größten Künstler, nicht unbedingt auch immer die größten Werke dieser Künstler.
Zu Gary Burton, zu dieser Zusammenarbeit kommen wir noch zum Schluss. Jetzt aber natürlich auch eine der maßgeblichen Platten, Return to Forever. Und da findet sich auch dieser Ausschnitt Fiesta. Seiner berühmtesten Titel hier mit der Return to Forever Band. Karl Lippegaus, war Chick Corea eher ein Teamplayer oder ein Selbstdarsteller?
Nein, er war absolut auch ein Teamplayer, obwohl er ein großer Solo-Performer war. Er konnte wirklich sich in jede Umgebung hineinbegeben, ob das jetzt mit dem Banjo-Spieler Bela Fleck war oder im Duo mit Lionel Hampton, einem Musiker aus der Swing-Ära, der aus einer ganz anderen Zeit kam. Er konnte sich diesen Leuten anpassen. Oder zum Beispiel auch Paco de Lucía, mit dem er wunderbare Flamenco-Jazz-Begegnungen hatte. Was ich etwas dubios fand, war diese Phase nach Return to Forever, als er so einen Turbo-Jazz-Rock praktizierte, immer höher, immer schneller, immer lauter, hinter einem riesigen Arsenal an Keyboards. Das hat er aber später auch wieder zurückgeschraubt auf Gruppen wie dieses Akustik-Quartett. Er ist dann wieder zurückgegangen zu einer mehr akustischen Musik am Flügel und das hatte dann auch mehr Gehalt. Aber es ist problematisch bei ihm, dass er so oft von einem Stein zum anderen sprang, um über den Fluss zu kommen. Also die frühen Aufnahmen sind die Basis für das, was Chick Corea als Jazzmusiker ausmacht, würde ich sagen.
Welchen Einfluss hatte er denn auf die jüngere Generation von Jazzpianisten?
Einen sehr großen. Also Leute, die noch gar nichts von Jazz wussten, die waren natürlich sofort betört von seinen Themen. Spain, La Fiesta, Armandos Rumba oder Windows. Diese Stücke werden immer noch von jungen Musikern sehr, sehr gerne gespielt, weil man sich darin wohlfühlen kann. Ja, es ist eine Art von Wohlfühl-Jazz gewesen. Das kann man sagen, ohne das abzuwerten.
Wir wollen jetzt noch das Stück Falling Grace hören. Gary Burton und Chick Corea, Herr Lippegaus, ganz zum Schluss. Was ist das Besondere für Sie an dieser Zusammenarbeit?
Also da gibt es einen wunderbaren Mitschnitt auf YouTube. Das ist das Tiny Desk Concert. Das ist eine Veranstaltungsreihe aus einem kleinen Buchladen in den USA. Und da kann man die beiden erleben. Und dann sieht man Chick von nahem am Klavier. Man sieht seine Hände. Und man muss eigentlich sagen, wie er spielt und wie das aussieht. Diese Hände waren geschaffen für Klaviertasten. Und er kommt auch sehr sympathisch rüber, muss ich sagen, obwohl mir diese ganze Zeit mit Scientology sehr suspekt ist. Aber ich bin Jazzkritiker. Ich kann nicht über Sekten und über Weltreligionen sprechen oder über dubiose Philosophien. Es war für ihn vielleicht so, dass er aus dem harten Business irgendwie raus musste und Scientology war vielleicht für ihn auch ein Weg, um an den Drogen vorbeizukommen, die dann in den 80er Jahren, besonders auf der US-Jazz-Szene, Kokain und so weiter, eine riesige Rolle spielten. Er hat sich den Kopf für die Musik freigehalten und wir haben einen riesigen Fundus an wunderbarer Chick Corea-Musik. Das Tiny Desk-Konzert kann ich besonders empfehlen.
Chick Corea, gestern wurde bekannt, dass der Pianist im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Karl Lippegaus, vielen Dank für diese Würdigung. Und hier ist Chick Corea noch einmal mit Gary Burton, Falling Grace.